Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ich lade Sie ein, mit mir Worte aus Psalm 138 zu beten. Herr, von ganzem Herzen will ich dir danken. Dir und keinem anderen Gott will ich singen. Ich preise deine Gnade und Treue. Ja, du hast bewiesen, wie zuverlässig dein Wort ist und wie überragend dein ruhmreicher Name. Als ich zu dir um Hilfe schrie, hast du mich erhört und mir neue Kraft geschenkt. Herr, alle Herrscher dieser Welt werden dich preisen, wenn sie von deinen Zusagen hören. Sie werden besingen, was du, Herr, getan hast, denn unermesslich ist deine Hoheit und Macht. Ja, du bist hoch erhaben, trotzdem sorgst du für die Erniedrigten und durchschaust die Stolzen schon aus weiter Ferne. Selbst wenn ich von allen Seiten bedrängt werde, erhältst du mich doch am Leben. Du stellst dich meinen zornigen Feinden entgegen und rettest mich durch deine Macht. Ja, Herr, du bist auch in Zukunft für mich da. Deine Gnade hört niemals auf. Was du angefangen hast, das führe zu einem guten Ende. Amen. Wie wunderbar stärkend sind doch die Psalmen. Da wird alles immer angesprochen. Wir singen noch einmal miteinander ein Gebetslied. Aha, Batterie alle oder wie? Ich schätze ja. Ich glaube, ich brauche einen neuen Brief. Und vor diesem Angesicht, das auf uns schaut, möchte ich jetzt beten. Du großer Gott, du Herr der Welt, du Haupt deiner Gemeinde, bitte leuchte uns entgegen mit deinem Licht. Öffne unsere Herzen, dass der Same deines Wortes reichlich hineinfallen kann. Segne uns diese Zeit in deiner Gegenwart. Amen. Es war an einem Sonntag im Juli des vergangenen Jahres. In den Nachrichten morgens hörte ich, dass sich in den Überschwemmungsgebieten am Rhein eine Stechmückenplage ausbreitet. Aber vor allen Dingen meldeten alle Apotheken der Region, dass sie keine Mittel mehr gegen Mückenstiche haben. Alles ausverkauft. Und in die Praxen der Kinderärzte wurden besonders viele Kinder mit hässlichen, großflächigen Infektionen der Haut gebracht. Kein Mittel mehr. Ich dachte, ja, sind wir jetzt im alten Ägypten? Eine Plage nach der anderen, kaum ist ein Unheil vorüber, kommt schon das nächste. Und so ist es ja bis heute irgendwie geblieben. Wo sind Lichtblicke, fragte ich mich. Lichtblicke, die das Dunkel dauerhaft erhellen. Lichtblicke. Das soll unser Thema sein heute Morgen. Wo kommt uns Licht her? Es sind so viele Fragen in der Welt, auf die es keine Antworten mehr gibt. So viele neue Probleme tauchen ständig auf. Bosheit, Lüge und Brutalität scheinen die Oberhand zu gewinnen. Entsprechend groß ist auch die Sehnsucht nach Lösungen, die Ruhe versprechen. Eine starke, ungestillte Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Geborgenheit, nach Schutz, nach Sicherheit, nach Frieden. An diesem Tag im Juli ging ich abends mit einigen Schwestern in ein Konzert für Chor und Streichorchester. Die sitzen jetzt da, einige, die werden sich gleich freuen. Dieses Konzert fand Ich mache es jetzt händisch. Fand in Villingen in der recht großen Benediktinerabtei statt. Ich will mich besser zurecht. In der Benediktinerkirche. Macht nichts, wir sehen uns. Es fand also in dieser recht großen Kirche statt und viele Leute sind da hingekommen. Viele Leute. Ist wieder klare Sicht. Ja, und nachdem alle zusätzlichen Stühle herangeschleppt worden waren, standen immer noch Leute an den Wänden herum und andere setzten sich einfach auf den Boden. Der Moderator, der durch das Konzert führte, entschuldigte sich dafür, dass man zu einem zu kleinen Ort gegangen war für die Aufführung. Und der Küster sagte, dass er eine so volle Kirche noch nie erlebt hat. Und ich dachte, ja, das sind alles Menschen, die etwas Helles, Positives, Aufbauendes brauchen für ihr Leben. Lichtblicke auf der ganzen Linie. Es sind Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes eine gute Nachricht brauchen. Als letztes Werk an jenem Sommerabend wurde Vivaldis Gloria in D aufgeführt. Ich hatte es noch nie gehört. Mit einem lateinischen Messetext, der mit kurzen Sätzen durch das ganze Evangelium führt. Hier habe ich einige Texte daraus notiert. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich. Herr, eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus. Der komplette Messetext war auf dem Programmheft in deutscher Sprache ausgedruckt. Und schon als die ersten Takte erklangen, schienen meine Kümmernisse, die durch die Nachrichten des Tages ausgelöst worden waren, zu verschwinden. Und jetzt gönnen wir uns 2,5 Minuten des Eingangschores, der die Worte Gloria in excelsis Deo entfaltet. am Nachmittag dieses denkwürdigen Julis war ich auf einen Text im Buch Jeremia gestoßen, der bei mir dieselbe Freude auslöste wie am Abend dann das Chorkonzert. Das soll nun unser Predigttext sein. Hören wir aufmerksam auf das Wort des lebendigen Gottes. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: der Herr unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird: so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens, aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte, und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Wenn wir das kurz zusammenfassen, klingt es so: seht her auf die Tage, die im Kommen sind, ruft der Prophet seinen Leuten und uns heute zu. Seht her auf die guten Tage, die mit Gottes Güte, seht her auf das, was kaum merklich aufwächst, ein Spross aus dem Stamm Davids. Seht her auf die guten Tage, die mit Gottes Güte möglich sind. Ja, lieber Jeremia, ist das nicht eine billige Augenwischerei und gefährliche Tagträumerei? Oh nein. Jeremia war eine jener großen Prophetengestalten, der seinen Zeitgenossen viel Unheil anzusagen hatte, wenn sie nicht umkehrten von ihrem gottvergessenen Weg. Und dabei litt er brutal unter seiner Zeit und den schlimmen Zuständen in seinem Volk. Ihn hat das Gerichtsleid, das er zu verkündigen hatte, fast zerrissen. Er musste immer Klartext reden. Aber niemand wollte sich ändern. Befassen wir uns kurz mit Jeremia. Jeremia war blutjung, als ihn Gott zum ersten Mal ansprach, um ihn in seinen Dienst zu berufen. In der Stellenbeschreibung sagte ihm Gott klipp und klar: du, das wird ganz schön hart und deprimierend für dich werden, aber ich bin und bleibe immer bei dir. Jeremia zögerte. Er sagte nicht: wow, Dienst für Gott, wo kann ich unterschreiben? Nein, er wollte nicht. Er wollte ganz und gar nicht. Er fühlte sich dem, was Gott von ihm erwartete, nicht gewachsen. Da gibt es reifere Männer, sagte er. Stimmt, sagte Gott, du bist jung, aber ich habe dich für diesen Job ausersehen und vor allen Dingen, ich habe dir alles mitgegeben, was du dafür brauchst. Du kannst diesen Auftrag bewältigen. Und nochmal, ich bin bei dir. Darauf kannst du dich verlassen. Irgendwann sagte Jeremia schweren Herzens zu: In Ordnung, ich mach's. Damals sah es übel aus in Jerusalem und Umgebung. Von Recht und Gerechtigkeit keine Spur. Es wurde gelogen und betrogen, dass sich die Balken bogen. Den Schwachen wurde Gewalt angetan. Es gab keinen Richter mehr, der Recht richtete. Und am Hof des Königs? Jeder wirtschaftete in seine eigene Tasche. Von den 5 Königen, die Jeremia erlebte, tat nur einer, was Gott gefiel. Alle anderen hörten nicht auf Gott. Sie schlossen gefährliche Koalitionen und ließen sich auf militärische Abenteuer ein, die nichts brachten. Sie ruinierten Land und Leute. Und es schien alles von Jahr zu Jahr schlimmer zu werden. Da es damals noch keine PowerPoint-Präsentation gab, musste Jeremia einmal mit einem Tonkrug durch Jerusalem laufen. Da verlachten sie ihn. Dann richtete er die Botschaft aus, die ihm aufgetragen war, und dazu musste er den Krug auf den Boden schmeißen, dass er in 1000 Stücke zerbrach. Da lachten sie nicht mehr. Denn Jeremia sagte in drastischen Worten: So, genau so wird Gott euch wegwerfen und zerbrechen, wenn ihr nicht umkehrt. Sie kehrten nicht um. Für die Machthaber war dieser Lautsprecher Gottes nichts weiter als ein nerviger Unruhestifter. Einmal verprügelten sie ihn nach allen Regeln der Kunst und warfen ihn in ein dunkles Loch. Vielleicht erging es ihm da unten ähnlich wie uns heute. Gibt es überhaupt noch Aussicht auf Besserung? Gibt es keinen Lichtblick mehr? Jeremia haderte mit Gott. Er hatte eine echte Krise. Immer mal wieder, aber die war dann besonders stark. Er sagte zu Gott: Habe ich es nicht von Anfang an gesagt, dass ich nicht in deinen Dienst treten will? Aber du hast mich überredet, verlockt, verführt, überwältigt. 3 Kapitel vor unserem Kapitel, Kapitel 20, da sagt er sogar Sachen, die sind nicht ganz jugendfrei. Sagte alle Gott. Er wollte nicht mehr predigen. Er litt unsagbar darunter, dass seine Worte nichts fruchteten. Hätten wir an Jeremias Stelle durchgehalten? Oder doch viel früher die Klamotten hingeworfen? 40 Jahre umsonst gepredigt, musste er sich sagen. 40 Jahre. Hätten wir standgehalten? Oder wären wir doch davongelaufen? Da hilft gar nichts mehr. Ich gehe in mein Zimmer, Kopfhörer, und will nichts mehr hören. Jeremia läuft nicht davon. Wieder stellt er sich auch der Auseinandersetzung mit dem neuen König auf Davids Thron. Dem jungen, unerfahrenen Zedekia. Ich muss noch vermerken, inzwischen war Jerusalem eingenommen worden von Nebukadnezar. Aber diese beiden Männer stehen sich in dem Text, den ich in Kapitel 23 gelesen habe, gegenüber. Jeremia, der gereifte, leidgeprüfte und oft frustrierte Mann, aber von Gott berufen und in den Dienst gestellt, ein Prediger von Gottes Gnaden. Und da ist Zedekia, dessen Name bedeutet, Gott ist meine Gerechtigkeit. Den Namen hatte er ursprünglich nicht. Den hat ihm Nebukadnezar gegeben, der König von Babylon, ein Heide, ein König von Nebukadnezars Gnaden ist Zedekia. Zedekia war jung und unerfahren. Eine tragische, schwache Figur. Den Schmeicheleien seiner Hofschranzen hörig, schwankend wie ein Rohr im Wind, immer falsch reagierend, immer auf alle hörend, nur nicht auf Jeremia und Gottes Angebot. 10 elendlange Jahre wird er herrschen und das Volk vollends ruinieren. Als kinderloser, geblendeter Mann geht er in die Verbannung nach Babylon, wo er elend zugrunde geht. Die Linie Davids ist erloschen. Die Linie Davids ist erloschen. Zedekia hatte keine Kinder. Aber der abgekämpfte Jeremia hat es oft erfahren, dass Gottes Wort seine stille und ganz persönliche Zuversicht und Freude war. Und er erinnert sich in dieser tiefen Not, wie das ist, wenn sein Herz offen ist, sodass Gott zu ihm sprechen kann. Und das bezeugt er so: Dein Wort wurde meine Speise, als ich es empfing. Dein Wort ist die Freude und der Trost meines Herzens. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott, Zebaoth. Er sagt, ohne diese Worte kann ich nicht leben. Das geht ihm neu auf. Er braucht es wie die Luft zum Atmen. Sprich mit mir, bittet er Gott. Sende dein Licht in meine Dunkelheit. Und das Licht kommt, es kommt wie immer im Wort Gottes. Siehe, schau her, sagt Gott. Es kommt eine Zeit, es kommen Tage, da wird alles ganz anders sein. Schaut her auf das, was kaum merklich aufwächst. Ein Spross aus dem Stamm Davids, trotz allem. Ach Herr, fragen wir noch einmal, ist das nicht billige Augenwischerei und eine gefährliche Tagträumerei? Ein Spross aus dem Stamm Davids, der erloschen ist. Bei Jeremia, bei dieser großen und schwer belasteten Prophetengestalt, gab es keine Augenwischerei. Und Gott sagte zu ihm, du, meine Verheißung ist kein Märchen, wo es heißt, es war einmal ein Volk, das Gott aus der Sklaverei geführt hat, sondern was ich euch heute sage, ist elektrisierende Zukunft. Siehe, seht her, es kommt eine Zeit, da gibt es eine zweite Chance. Es gibt einen zweiten Exodus. Gott holt sein Volk wieder heraus aus seiner ausweglosen Lage. Er sammelt die Zerstreuten und Niedergedrückten wieder ein und bringt sie in ihr Land. Seht her, es kommen Tage, in denen wir das, was das Volk gegenwärtig bedrückt und verzweifeln lässt, überwunden sein. Gewiss, die Tragik des Zedekia ist real. Alles aus, keine Nachkommen, keine Zukunft. Das war's also mit der glorreichen Davids-Dynastie. Abgebrochen, weggeworfen, wie ein dürrer Ast, so sah es aus. Und ich muss Ihnen sagen, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Wir freuen uns immer Weihnachten, der Sohn aus dem Stamm Davids. Aber wie hat er denn das gemacht? Der Nachkomme war weg. Aber genau in diesen Abbruch hinein spricht Gott von einem Neuanfang. Seht her, es kommt die Zeit, es kommen Tage, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein. Der soll wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr unsere Gerechtigkeit. Ja, wie macht das Gott? Es ist eben nicht der Zedekia von Nebukadnezars Gnaden, der der Garant für einen Neuanfang ist. Es ist nicht die natürliche Linie aus Davids Stamm, die den Neubeginn garantiert. Es ist eine unbedeutende Seitenlinie, mit der Gott neu beginnt. Und dann können wir alles aus der Weihnachtsgeschichte einsetzen. Die unbedeutende Frau in Jerusalem, dieses Mädchen in Nazareth, das schwanger wird durch Gottes Geist. Windeln und Stallgeruch, ganz schäbige Verhältnisse. Da ist ein Neubeginn Gottes, unscheinbar, nicht vorhersehbar, aber vorhergesagt. Und nicht von ungefähr wird genau über Jeremia 23 oft auch am ersten Advent gepredigt. Das macht Sinn. Denn der König, auf den wir warten, diesen Neubeginn, der heißt Jesus. Der Spross aus Davids Stamm, der gerecht und sanftmütig ist, ist Jesus. Das haben wir immer wieder gehört in den vergangenen Wochen. Und deshalb haben wir auch gesungen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Es kommt der große Lichtblick in unsere dunkle Welt. Wir stehen in einem dauerhaften großen Advent. Wir warten auf ihn, auf den, der wiederkommt. Und deshalb brauchen uns die Tagesnachrichten nicht mutlos machen. Und deshalb brauchen wir nicht zu resignieren. Karl Barth, so wird erzählt, telefonierte am Vorabend seines Todes mit einem Freund. Und davon sind folgende Sätze festgehalten worden. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking. Interessant, dass er die drei Städte nennt. Aber ganz oben vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in den dunkelsten Augenblicken und Stunden. Gott lässt uns nicht fallen. Es wird regiert. Seht her. Gottes Tage sind im Kommen, ganz gewiss. Daraus schöpfen wir Zuversicht. Daran halten wir fest, wenn gegenwärtig alles drunter und drüber geht. Unsere Zukunft ist unbeschreiblich. Und da werden Bach und Vivaldi im Himmel noch ganz andere Töne erfinden müssen, um die Macht und Herrlichkeit Gottes zu loben. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir warten gespannt auf die Tage, die im Kommen sind. Wir warten auf dein Kommen in unsere chaotische Welt und glauben, dass du alles zurechtbringen wirst. Du kennst die Nöte unserer Tage, die nicht vergehen wollen. Wir bitten dich um Frieden für alle Gequälten und unfriedlichen Regionen in dieser Welt. Erbarme dich über die vielen, die mit Hunger, Dürre, Feuer und vielen anderen Naturkatastrophen kämpfen müssen. Und wir bitten dich, lass alle Christen weltweit herzliche Nächstenliebe üben und freimütig das Evangelium verkündigen, bis du wiederkommst. Amen. Singen wir miteinander. Wir warten dein, o Gottes Sohn. Wenn Sie können, stehen Sie zum Segen auf, bitte. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen. Und nun verbreiten Sie viel Licht in der kommenden Woche. Gehen Sie als berufener Lichtblick durch die Welt. Und der Herr bewahre Sie auf dem Heimweg. Bis zum nächsten Mal.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.